Save the date. Deal Sourcing 2025 am 16. September in Oberursel vor den Toren Frankfurts. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft rund 1000 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's up, Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Wir sprechen heute im Kern aber nicht nur über das Staruk. Uns interessieren vor allem die Grenzen und Chancen einer selektiven Restrukturierung. Und dafür schauen wir uns auch mal an, was wir darüber aus den zwei prominenten Fällen Adler und Brennix lernen können. Bei beiden waren übrigens meine beiden Gäste beteiligt, die ich euch gern kurz vorstelle. Mein Co-Gastgeber ist euch allen gut bekannt. Reinhard Herding ist Co-Head der deutschen Restructuring Unit von A&O Sherman und auf die finanzielle Restrukturierung spezialisiert. Und wir haben, er wird sich noch erinnern, Ende 2020 in einer Hauruck-Aktion die damals wohl erste Einschätzung des Staruk-Entwurfs vorgenommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Bernhard.
Freue mich, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gern. Mein zweiter Gesprächspartner ist zwar auch zugelassener Anwalt, aber mittlerweile und das schon sehr lange für die kommerzielle Seite von Restrukturierungen verantwortlich. Rüdiger Wolf ist Managing Director und Senior Partner bei BCG. Willkommen in unserer Runde, Rüdiger.
Vielen Dank, freut mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch, würde aber Bernhard, bevor wir über das Thema selektive Restrukturierung sprechen, nochmal ein bisschen was von dir hören. Denn Restrukturierungen sind ja immer aufregend, aber sag mal, auf welcher Seite ist es denn juristisch spannender? Auf der Schuldner- oder auf der Gläubigerseite?
Ich glaube, durch das Staruk hat die Schuldnerseite nochmal an Bedeutung gewonnen, weil man dort im Driver's Seat sitzt, um Konzepte vorzubereiten. Natürlich, ich habe häufig auf Banken- und Investorenseite beraten und finde auch die Perspektive spannend, wie so ein Vorschlag dann aus Finanzierersicht zu bewerten ist. Und da ist häufig unterschätzt, wie stark die Einflussmöglichkeiten gerade der Mehrheitsbanken sind.
Ja, da sprechen wir vielleicht gleich noch drüber. Rüdiger, von dir mal, euch sieht man eigentlich immer auf der Seite des Schuldners. Ist das so oder seid ihr auch mal bei den Gläubigern unterwegs?
In ganz wenigen Ausnahmen sind wir auch mal bei den Gläubigern unterwegs, aber zumindest ich oder wir bei BCG sind ganz überwiegend auf Seite des Unternehmens, würde den Begriff sozusagen bevorzugen unterwegs und versuchen aber dabei insgesamt eine Lösung für alle Beteiligten zu finden, die am Ende für alle Beteiligten funktioniert. Ja. Rechtlich mag das der Schuldner sein, das ist schon richtig, aber wir reden ja über Unternehmenssanierung, die in einem Umfeld mit vielen Stakeholdern und Gläubigern stattfindet. Deswegen sind wir gerne da.
Das stimmt natürlich. Verzeih mir, wenn ich auch vielleicht im weiteren Verlauf des Gespräches dennoch immer mal wieder vom Schuldner spreche, einfach um es abzugrenzen. Ja, dann kommen wir doch schon mal zum Thema rein. Selektive Restrukturierung. Bernhard, erklär uns mal kurz, was ist das überhaupt?
Das ist eigentlich das, was das Staruk gegenüber der Insolvenz abgrenzt und dadurch eigentlich wesenstypisch ist, aber nach meinem Eindruck noch nicht in allen Zusammenhängen wirklich durchdacht ist oder zumindest in der Praxis angekommen ist. Selektiv heißt, es müssen eben nicht alle mitspielen und das Staruk-Konzept kann eben sich auf wenige Planbetroffene begrenzen, dadurch besonders präzise eingreifen, aber wirft dadurch auch besondere Fragen auf.
Über die wollen wir sprechen. Rüdiger, aus Sicht des kommerziellen Beraters, worum geht es im Kern dabei, wenn man unterschiedliche Gläubigergruppen unterschiedlich einbezieht oder auch gar nicht?
Das kommt so ein bisschen auf die Perspektive an. Ich sehe das Staruk eher sozusagen als ein Instrument, um die notwendigen Einigungen für ein Sanierungskonzept zu erzielen und damit sozusagen primär um die Mehrheiten zu beschaffen. Ich würde das gar nicht so sehr auf die Selektion beziehen, sondern mehr darauf, dass man sich eben auf die Dinge konzentrieren kann, die im Einigungsprozess problematisch sind. Das heißt ja nicht, dass man sozusagen andere ausschließt, auch wenn sie vom Plan nicht betroffen sind, sondern es steht mir ja frei, mich mit denen sozusagen trotzdem noch bilateral auseinanderzusetzen. Und um das schon mal vorwegzunehmen, ich halte das in vielen Fällen für absolut essentiell für den Gesamterfolg eines Turnarounds oder einer Sanierung, dass man alle beteiligten Stakeholder und Gläubiger mitnimmt und da sehr, sehr transparent ist. Gibt es sicherlich Ausnahmen, über die wir noch sprechen können, aber vom Grundsatz her halte ich das immer für den am erfolgversprechendsten Ansatz, zumindest hier in Deutschland.
Gucken wir vielleicht, bevor wir auf die Gläubigerseite schauen, nochmal auf die Gesellschafterseite, weil die muss ja am Ende auch mitziehen. Also sprechen wir vielleicht gleich nochmal über die Rolle der Geschäftsleitung. Aber Bernhard, kann der Gesellschafter sich gegen den Prozess sperren? Und wann würdest du sagen, hat er so viel eigenen Anreiz, tatsächlich auch ein Konzept nicht nur zu stützen, sondern vielleicht auch zu treiben?
Also wichtig ist, das Staruk findet ja bereits statt, wenn die Insolvenz noch in einer gewissen Ferne ist. Also das Unternehmen darf noch nicht insolvent sein, lediglich drohend zahlungsunfähig. Und drohend zahlungsunfähig ist ein Unternehmen, wenn innerhalb der nächsten 24 Monate eine Zahlungsunfähigkeit droht. Also das heißt, man ist noch in einer Phase, die recht früh ist, in einer Phase, wo der Gesellschafter zu Recht auch erwartet, dass er grundsätzlich mitgenommen wird. Und deswegen finden Staruk-Verfahren eben dann statt, wenn der Gesellschafter der Einleitung des Staruks durch die Anzeige zustimmt, zumindest im Grundsatz. Es gibt inzwischen eine Diskussion, ob es auch Fälle gibt, in denen die Zustimmung des Gesellschafters nicht erforderlich ist, der sogenannte Shift of Fiduciary Duties, ein ganz wichtiges Thema. Gerade dann, wenn sich die Möglichkeiten der Restrukturierung immer stärker verengen und eventuell irgendwann nur noch eine einzige Restrukturierungsoption offen bleibt, nämlich die Restrukturierungsoption mit Staruk. Und dort gibt es jüngst eine Entscheidung vom OLG Stuttgart, dass wenn es nur noch diese Alternative gibt, nur noch die Staruk-Alternative, dass dann die Zustimmung des Gesellschafters entfallen kann. Wir sehen aber im Markt jetzt auch Fälle, in denen der Gesellschafter ganz bewusst Staruk-Konzepte unterstützt und wo er mit sozusagen der Geschäftsleitung gemeinsam die Konzepte plant beziehungsweise die Konzepte der Geschäftsleitung unterstützt und insofern seine Zustimmung dann auch vorliegt.
Aber der Gesellschafter kann ja durchaus auch Leidtragender sein, ne? Nehmen wir mal das Thema Bezugsrechtsausschluss. Hatten wir jetzt in den beiden Fällen Adler und Brannigs, über die wir noch sprechen wollen, nicht. Aber andere bekannte Fälle wie Leoni und Warta kennen ja den Ansatz durchaus.
Das ist genauso wie im Insolvenzplan, hat das Staruk auch die Gestaltung von Anteilen und Mitgliedschaftsrechten im Programm. Und deswegen kann man eine gewisse Zurückhaltung auf Seiten der Gesellschafter verstehen, die eventuell das Staruk auch fürchten, nämlich als Möglichkeit, ein Debt-to-Equity-Swap beispielsweise umzusetzen, also einen Kapitalschnitt mit Mehrheitsentscheidung und auch übergreifender Mehrheit gegebenenfalls umzusetzen. Das heißt, das Staruk ist, je nachdem, welches Konzept verfolgt wird, ein sehr wirkmächtiges Instrument und kann sich auch gegen die Gesellschafter richten. Deswegen gibt es da durchaus Fälle, in denen der Gesellschafter das Staruk fürchtet und seine Zustimmung nicht erteilt.
Aber Rüdiger, meistens trifft es ja dann doch die Gläubiger. Oder vielleicht hast du für die auch einen anderen Namen, aber ich nenne sie mal Gläubiger. Sag mal, wie die Geschäftsleitung da in solchen Fällen idealerweise vorgeht, wenn es unterschiedliche Gruppen unterschiedlich trifft. Wie moderiert man das geschickterweise? Woran muss man denken?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte, die man sozusagen separat betrachtet, dann gut zusammenführen muss. So würde ich mal einsteigen. Ja? Also als Geschäftsleitung bin ich ja zunächst erstmal dem Unternehmen verpflichtet und das beinhaltet natürlich auch erstmal eine Pflicht gegenüber den Gesellschaftern, deren Eigentum entsprechend fortzuentwickeln, weiterzuentwickeln. Ja, das heißt, primär muss ich eben den Fortbestand des Unternehmens sicherstellen. Manchmal ist ein Staruk oder ein Insolvenzverfahren dann eben der Weg der Wahl. Das hängt sozusagen von den Umständen ab und von der Krise, der sich das Unternehmen gerade bewegt. Aber die primäre Sorgfaltspflicht geht in diese Richtung und dessen müssen sich Geschäftsleiter immer gewahr werden. Und das schließt außerhalb einer Insolvenz jedenfalls mal sehr klar auch die Gesellschafter ein. Das heißt, ich muss dort auch sowohl für die Gesellschafter mitdenken, aber natürlich bin ich auch allen anderen Stakeholdern, wie man so schön sagt. Ja, und dazu gehören natürlich auch die Gläubiger, also sprich diejenigen, die dem Unternehmen Geld geliehen haben, die dem Unternehmen Leistungen erbracht haben, Arbeitsleistungen, Werkleistungen und so weiter, dass man sozusagen für die eine gute Lösung erarbeitet. Und das heißt jetzt mal im ersten Schritt, dass man sozusagen seinen vertraglichen und seinen Pflichten aus den Gesellschaftsstatuten auch nachkommt. Ja. Und bei den vertraglichen Statuten heißt das dann erstmal, dass ich alle Verpflichtungen im Zeitpunkt ihrer Fälligkeit auch vollständig begleiche. Ja. So sieht sich jedenfalls mal unsere Rechtsordnung vor. Pacta sunt servanda und das gilt hier für alle anderen. Also für alle Gläubiger und alle Stakeholder und natürlich auch für die Gesellschafter. So, wenn ich zu dem Schluss komme, als ordentlicher Kaufmann, dass das schwierig wird aufgrund von der Krisensituation, wo auch immer die herrührt, dann muss ich eben Mittel und Wege suchen, um hier einen Ausgleich zu schaffen und dann muss ich mir eben darüber im Klaren sein, wie ich das angehe. Der erste Adressat sozusagen bei Problemlösung sind eigentlich zunächst mal die Gesellschafter, weil diejenigen sind, die hier den Fortbestand des Unternehmens eben sicherstellen müssen, mit Eigenkapital, mit entsprechender Bank. Wenn das nicht geht oder wenn die nicht leistungsfähig sind oder leistungsunwillig, alles möglich, oder im Fall einer Aktiengesellschaft, wenn sozusagen aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus weitere Unterstützung von neuen oder alten Aktionären im Rahmen von Kapitalerhöhungen oder Ähnlichem nicht zu erwarten ist, dann muss ich mich sozusagen mit den anderen Stakeholdern, primär den Gläubigern, auseinandersetzen, wie man in Summe dort eine Lösung hinbekommt. Sag mal, um den ganz konkreten Fall sozusagen anzusprechen, was ist denn in der Krisensituation? Natürlich muss ich mit meinen Gesellschaftern sprechen. Natürlich muss ich mir idealerweise, bevor die nicht mehr leistungsfähig oder leistungsunwillig werden, eine Lösung mit denen erarbeiten, die zumindest Beiträge schafft, weil das am Ende den Weg ebnet und sozusagen auch das Wohlwollen der Gläubiger auf sich konstruktiv auf andere Lösungen einzulassen. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und so muss man es auch angehen. Und dazu muss man sich auch das richtige Team zusammensuchen, weil das nicht ganz einfach ist. Gerade aus einer Geschäftsleitungsperspektive hat manchmal eine Krise auch geht mit Vertrauensverlust einher. Und dann muss man erstmal gucken, dass man hier eben entsprechendes Vertrauen auch wiederherstellt. Und dazu ist Transparenz und offene Kommunikation immer der erste ganz wesentliche Schritt. Und hier allen Beteiligten klar machen, worum es geht, was zu erwarten ist und was auch für alle Beteiligten drin ist.
Na, da wüsste ich von dir gleich ganz gern nochmal, wen man dafür alles ins Boot holen muss. Aber vielleicht vorher, Bernhard, nochmal. Es gibt ja diesen schönen Begriff der Solvenzsicherungspflicht. Dem ist die Geschäftsleitung verpflichtet. Führt das nicht ohnehin dazu, dass man eigentlich, wenn es ein bisschen eng wird, zwingend im Sinne der Gläubiger zu handeln hat?
Ja, also zumindest ist das so, dass wirtschaftlich irgendwann das Interesse an einer Restrukturierung ganz stark auf Gläubigerseite ist, weil der Gesellschafter, der grundsätzlich ja Wertaufholung und Eigenkapitalrendite im Blick haben darf, so weit aus dem Geld ist, dass er das vielleicht gar nicht mehr als seine treibende Motivation sehen kann und auch neues Geld als Geld im Nachrang betrachtet und deswegen dort zurückhaltend ist, dann sind die Gläubiger tatsächlich diejenigen, die zum wichtigsten Partner eigentlich werden. Und man spricht auch darüber, dass dann eventuell die Gläubigerinteressen stärker Berücksichtigung finden sollen. Die ursprünglich im Entwurf der Starrucks noch enthaltenen Regelungen zu diesem Shift of Fiduciary Duties sind dann aber nicht Gesetz geworden. Insofern gibt es dort jetzt verschiedene Meinungen, ab wann sozusagen die Gläubigerinteressen stärkere Berücksichtigung finden sollen. Was aber Gesetz geworden ist, ist eben die Solvenzsicherungspflicht. Und es ist schon so, dass die Geschäftsleiter darauf hinwirken müssen, für das Unternehmen eine Lösung zu finden. Und ich fand das jetzt gerade sehr gut, wie Rüdiger das nochmal ganz grundsätzlich entwickelt hat. Eigentlich ist das nämlich immer schon so gewesen und jetzt mit dem Staruk eben nur ergänzt. Man entwickelt eben auf Unternehmensseite ein Konzept zur Sicherung des Unternehmens. Und wenn der Gesellschafter eben sich zurückzieht, neutral formuliert und eben nicht für die Lösung vorhanden ist, dann kann das Unternehmen eine ganze Menge selbst machen, wie beispielsweise Transparenz herstellen, die unterschiedlichen Konzepte entwickeln. Also was ist alternativ überhaupt denkbar? Versuchen, den Gesellschafter zumindest zur Unterstützung zu bewegen und dann auch mit den anderen Stakeholdern ins Gespräch zu gehen. Und da ist es eben ganz wichtig, was durch das Staruk sich jetzt, glaube ich, verändert hat, ist die Rolle der Banken. Also ich nenne sie häufig Mehrheitsbanken. Es gibt eben die Möglichkeit, mit dem Staruk Kraftmehrheit-Konzepte umzusetzen. Und das ändert die Dynamik im Finanziererkreis. Das ändert aber auch die Möglichkeiten auf Seiten des Unternehmens. Es ist jetzt mit Staruk eben nicht mehr notwendig, immer 100% hinter ein konsensuales Konzept zu versammeln. Auch wenn man versucht, konsensuale Konzepte vorzubereiten, hat man die Möglichkeit, mit Staruk Kraftmehrheit zwangsweise bestimmte Konzepte durchzusetzen.
So, nun hatten wir von Rüdiger schon gehört, dass in der Restrukturierung oft Vertrauen verloren gegangen ist. Dazu kommt ja auch, dass weder Gesellschafter noch Geschäftsleitung in der Regel restrukturierungserfahren sind. Also bevor man überhaupt in vernünftige, konstruktive Gespräche mit den Gläubigern eintreten kann, braucht man ja ein bisschen Expertise. Man muss ja wissen, wie man es macht. Jetzt muss nicht unbedingt sofort der Name BCG fallen. Rüdiger, muss man dafür alles an Bord holen? Mit welchen Aufgaben sind die Leute versehen?
Ich glaube, das kommt sehr sozusagen auch auf die Unternehmensgröße und auf die Komplexität des Falles an. Ne? Aber ich glaube, was man in jedem Fall braucht, ist einen erfahrenen wirtschaftlichen Berater, und zwar in Turnaround-Sanierungsfragen, erfahrenen wirtschaftlichen Berater. Der kann, muss aber nicht gleichzeitig Sanierungsgutachter sein. Da gibt es durchaus je nach Unternehmensgründe Gründe, die sowohl dafür als auch dagegen sprechen, dass man das separiert. Und ganz wichtig, sozusagen rechtliche Beratung auf der Unternehmensseite, um einfach ganz klar zu machen, was ist hier eigentlich das Spielfeld, auf dem man sich bewegt und was muss man dabei beachten. So, und dann kommen je nach Größe und Komplexität noch verschiedene andere Player mit dazu, die müssen aber nicht sein, können aber durchaus sein. Ne? Das sind neben sozusagen den Anwälten, die auf der Gläubigerseite dazukommen, auf Unternehmensseite, primär nochmal der Financial Advisor. Gerade bei komplexen Finanzierungsstrukturen muss auch irgendjemand das Sanierungskonzept, was es gibt, noch ein detailliertes Finanzierungskonzept daneben stellen, weil es häufig eben aufgrund der hohen Komplexität nicht so einfach ist, das entsprechend zu machen. Also gerade bei börsennotierten Gesellschaften oder bei Kapitalmarktinstrumenten verschiedenster Stufigkeit, Rangigkeit, Besicherungen, da hilft es dann, wenn das sozusagen eine Bank nochmal mit begleitet. Und das gilt natürlich dann gegebenenfalls auch auf Gläubiger bzw. auf Banken- oder Finanziererseite, dass man dort nochmal FAs hat. Und dann, je nachdem, wie groß der Vertrauensverlust ist und auch wie schwierig sozusagen die Situation ist, ist so eine Krise auch mit sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit beim Management verbunden. Ja, also das ganze Stakeholder-Management, die Einleitung, Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen kostet wahnsinnig viel Zeit und Kraft. Und da die allermeisten Manager grundsätzlich mal einen ausgefüllten Kalender haben, ist es häufig sinnvoll, dort noch einen Chief Transformation oder Chief Restructuring Officer mit dazu zu nehmen, der das Unternehmen für diese Phase begleitet und dort durchträgt. Ja, und fühlt sich, war selber auch Chief Restructuring Officer, es fühlt sich auch für die beteiligten anderen Manager ganz gut an, wenn da auch einer noch persönlich haftet, ja, und nicht nur man selber von Beratern umgeben ist, die sowohl aus rechtlicher oder wirtschaftlicher Perspektive das beurteilen, aber selber eben weniger stark im Feuer oder auf dem heißen Stuhl sitzen, als dass das Management üblicherweise in solchen Situationen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dann kommen wir doch jetzt mal zum Kern unserer ganzen Geschichte. Bernhard, wir haben gelernt, dass der Schuldner oder das Unternehmen, wie Rüdiger lieber sagt, am Steuer sitzt. Trotzdem gibt es ja Grenzen in der Freiheit des Schuldners, die Gläubigergruppen selektiv anzusprechen. Wo liegen die?
Ja, grundsätzlich muss es eine sachgerechte Auswahl sein. Also ich glaube aber, grundlegender ist nochmal, dass man ein Sanierungskonzept hat, das tatsächlich nachhaltig ist. Also Rüdiger hatte ja gerade nochmal aufgezählt, was man alles sozusagen auf Seiten des Schuldners tun kann, beziehungsweise welche Unterstützung man noch braucht. Und ganz grundlegend ist ja in der konsensualen Sanierung in Deutschland das Sanierungsgutachten für ein Unternehmen in der Krise. Das brauchen die Finanzierer, um sozusagen Lenders Liability auszuschließen. Das braucht aber eigentlich auch die Geschäftsführung, um sozusagen festzuhalten, dass man eine nachhaltige Lösung verfolgt. Und das ist, glaube ich, auch für das Staruk sehr, sehr wichtig. Und wenn man sozusagen ein Sanierungskonzept hat, was nachhaltig ist, dann geht es im nächsten Schritt darum, dass man dafür die geeignete Unterstützung bekommt. Und die Unterstützung bedeutet eben, dass man grundsätzlich konsensual die Zustimmung zur Änderung der Verträge erhält, beziehungsweise die Zustimmung für bestimmte Sanierungsbeiträge, beispielsweise neues Geld, die Zustimmung, dass andere Sicherheiten bekommen, wenn die neues Geld bringen und so weiter. Da wird es eben für jeden Fall andere Erfordernisse geben, aber man muss eben von allen Stakeholdern, die relevant sind, die notwendigen Beiträge einsammeln. Und vor diesem Hintergrund, und das ist eben so komplex, wie in jeder konsensualen Sanierung, abhängig vom jeweiligen Fall, kommt jetzt die Frage, wie schaltet man das Staruk ein? Und das Staruk ist selektiv, da kommen wir wieder zu dem Ursprung zurück. Das Staruk ist selektiv in dem Sinne, dass der Schuldner für sein Sanierungskonzept, was geeignet ist, die drohende Zahlungsunfähigkeit nachhaltig abzuwenden, die notwendigen, die sachlich richtigen betroffenen Gläubiger und andere Rechteinhaber einlädt, an diesem Staruk-Verfahren mitzumachen. Und das Staruk-Verfahren kann dann eben mit den Planbetroffenen im Rahmen des Verfahrens mehrheitlich die Entscheidungen treffen und zwangsweise in Rechte eingreifen. Und das geht dann noch weiter. Er kann nicht nur auswählen, mit welchen Gläubigern oder Rechteinhabern er in Staruk geht, sondern er kann auch auswählen, ob das eventuell unterschiedliche Gläubigertypen sind oder Rechteinhabertypen, also Anteilsinhaber, nachrangige Gläubiger, unbesicherte Gläubiger, besicherte Gläubiger. Und er kann dann auch noch sozusagen sachlich differenzieren zwischen bestimmten Gläubigertypen. Und da merkt man, wie selektiv das ist. Grundsätzlich ist das Staruk also nicht ein Verfahren mit allen, sondern eher ein Verfahren mit Ausgewählten. Und das Staruk ist eben Hilfsmittel zur Umsetzung eines Sanierungskonzepts. Und da kann das Sanierungskonzept eben sehr unterschiedlich sein. Das Sanierungskonzept kann zum Beispiel sehr minimalinvasiv sein und nur die Gläubiger einer ganz bestimmten Fälligkeit ansprechen, weil genau das gebraucht wird für das Sanierungskonzept. Und alle anderen bleiben unberührt und werden durch das Staruk nicht angesprochen, sind nicht planbetroffen und schauen sozusagen zu, wenn sie es überhaupt mitbekommen.
Okay, das heißt ja erstmal nichts anderes als, ich habe grundsätzlich sehr viele Optionen, im Umkehrschluss aber auch immer die Qual der Wahl, wofür ich mich jetzt entscheide. Rüdiger, wenn ich wirklich so eine komplexe Situation habe, ich habe Banken, vielleicht habe ich noch einen Schuldschein, vielleicht habe ich noch eine Anleihe draußen, ich habe eine nachrangige Finanzierung, ich habe unterschiedliche Gläubigergruppen. Nach welchen Kriterien entscheide ich denn, wen ich zum Planbetroffenen mache und wen nicht?
Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Mein erster Versuch wäre zu schauen, wo werde ich die Mehrheiten nicht zustande bekommen und wo kann ich sozusagen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ich entweder eine bilaterale Einigung oder eben eine Gruppeneinigung bekomme. Ja? Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt in der zweiten Ordnung, gibt es möglicherweise Gläubigergruppen, bei denen ich, egal wie ich sie schneide, keine, also nicht mal ansatzweise eine erforderliche Mehrheit bekomme. Das heißt, dann muss ich andere Planbetroffene sozusagen mit hinzunehmen, um gegebenenfalls sicherzustellen, dass ich im Rahmen eines Cross-Class-Cramdowns, wie man so schön sagt, Gruppen, die dagegen stimmen, hier trotzdem in eine Einigung zwingen kann. Ja, also im ersten Schritt mal schauen, was kann ich bilateral, oder was kann ich überhaupt konsensual lösen? Ja, das ist für mich immer der erste Schritt. Wenn sich dort abzeichnet, dass das nicht geht, dann muss man eben gucken, wie man dort die entsprechenden Mehrheiten zusammenkriegt und vielleicht erstmal nur die Planbetroffenen macht, wo man sicher davon ausgehen kann, dass man dort 75-prozentige Mehrheiten auch erreicht. Und wenn sich abzeichnet, dass das nicht geht, ja, und klassischerweise kann man das relativ gut vorher klären, dann muss ich eben beim Planentwurf berücksichtigen, dass ich mehrere Gruppen habe, sinnvolle Gruppen bilden, die sachlich eben auch tatsächlich sozusagen in der richtigen Weise gebildet sind, sodass ich dann gegebenenfalls auch mit gerichtlicher Zustimmung hier alle Gläubiger in den, ich nenne das mal Zwangsvergleich, eine Staruk oder die Instrumente sind ähnlich im Structuringplan in UK eben zwingen kann.
Okay, das kann ich alles nachvollziehen, ist aber tatsächlich für mich ziemlich komplex. Ich hätte da ganz simpel gedacht, man geht erstmal an die, wo zuerst eine Finanzierung fällig wird und versucht, die in irgendwas reinzuzwingen.
Ja, ich brauche schon sozusagen als Basis für jedes Sanierungskonzept brauche ich einen ganzheitlichen Turnaround-Plan. Ja? Der muss im Zweifel in Deutschland auch mit einem Sanierungsgutachten belegt sein. Aber ich muss klar demonstrieren können oder das Unternehmen muss klar demonstrieren können mit einem Sanierungskonzept, dass es in einem überschaubaren Sanierungszeitraum, ich sag mal, zurück auf den Pfad der Tugend kommt. Soll heißen, wieder wettbewerbsfähig im Markt ohne irgendwelche, ich sag mal, außerordentlichen Sanierungs- oder Beitragsmaßnahmen, wie das Staruk vorsieht oder wie es die Insolvenz vorsieht, auch funktionieren kann. Und das muss ich, sag ich mal, A, in den nächsten 3 bis 5 Jahren ausschließen können mit dem Sanierungskonzept, dass ein Insolvenzgrund eintritt mit überwiegender Wahrscheinlichkeit und B, dass ich am Ende dieser Sanierungsphase eben ein wettbewerbsfähiges, also sprich positive Renditen erwirtschaftete Unternehmen bin. Und alles, was sozusagen dafür erforderlich ist, muss ich hinstellen. Da kann es sein, dass ich über einzelne Fälligkeiten diskutieren muss oder über Ähnliches, aber ich muss mir in Summe Gedanken machen, woher kommt das Geschäft in den nächsten 3 bis 5 Jahren am Markt, was sind dort die wichtigen Kundengruppen und so weiter und so fort. Die kann ich mit dem Staruk gar nicht bearbeiten, aber es kann ja zum Beispiel sein, dass ich so fürchterliche Lieferverpflichtungen habe, dass ich dann eben beispielsweise ein Insolvenzverfahren brauche, um mich von diesen Lieferverpflichtungen zu befreien. Ja, also da spielen ganz unterschiedliche Konstellationen und wann welche Fälligkeit ist oder wie ich eine bestimmte Finanzstruktur innerhalb von Finanzverbindlichkeiten in der Passivseite bearbeite, kommt dann erst deutlich später, wenn nämlich klar ist, auf welcher wirtschaftlichen Basis dieses Unternehmen eigentlich funktioniert, welchen Kunden, welche Erträge und mit welchen Ressourcen und Investments dort gearbeitet wird. Und dann stellt sich die Frage, wie die Passivseite aussieht, die dieses Konzept sozusagen finanziert. Und da kann man dann in der Tat gucken, was brauche ich? Und da gehe ich natürlich aus von dem, was da ist. Also eine komplexe Struktur, wie du so gerade beschrieben hast. Und da muss ich mir überlegen, wie ich diese Struktur, wo ich sie anpassen muss und wo ich sie auch sinnvollerweise anpassen muss, im Sinne, sage ich mal, sowohl der geschriebenen als auch ungeschriebenen Regeln zwischen Gläubigern, wenn man das mal so formulieren darf. Nämlich grundsätzlich gilt auch da das Prinzip, wer in der Insolvenz nachrangig ist, der wird hier auch als allererstes sozusagen Beiträge leisten müssen. Erstmal die Gesellschafter, dann die nachrangigen sonstigen Verbindlichkeiten und dann eben sozusagen die im ersten Rang und da vielleicht noch Unterschieden zwischen Unbesicherten und Besicherten, weil sonst werde ich innerhalb der Gruppen keine Mehrheiten erzielen. Ja? Also ein besicherter Gläubiger, der, wenn ich sage, pass mal auf, eigentlich wäre es ganz cool, wenn du hier verzichtest, damit wir alle anderen zurückzahlen können, dann sagt er, nee, das halte ich für keine gute Idee, dann warte ich mal lieber aufs Insolvenzverfahren, da kommt nämlich für mich mehr bei raus. Ja? Also das heißt, ich muss auch da in der Struktur durchgehen, die den Rangigkeiten der Qualität und der Besicherung entspricht. Und das ist auch im Staruk richtig so, weil das entspricht am Ende den Vereinbarungen, die alle bilateral miteinander getroffen haben und bei Finanzgläubigern in aller Regel ja auch mit sehr genauer Kenntnis aller anderen Finanzgläubiger, die auf der Passivseite sind. Also sowohl, was es sonst noch für Kapitalmarktinstrumente gibt, als auch, was es für besicherte oder unbesicherte Verbindlichkeiten, Kreditverbindlichkeiten im ersten Rang gibt.
Bernhard, du hattest eben gesagt, das Ganze kann auch minimalinvasiv funktionieren mit einer Gruppe und die anderen kriegen das gar nicht so richtig mit. Wenn ich Rüdiger richtig verstehe, dann sagt er eigentlich, brauchst du doch einen sehr umfassenden, ganzheitlichen Ansatz. Gibt es auch Gründe für Zwischenlösungen im Staruk, dass man beispielsweise einen Mehrgruppenplan vereinbart, wo man unterschiedliche Gruppen unterschiedlich behandelt, aber in einen Plan zusammenfasst?
Also Ich glaube, erstmal sind wir da ganz d'accord. Also es ist genau richtig. Also wir brauchen in jedem Fall, wenn wir in der Sanierung sind, natürlich ein Konzept, was nachhaltig ist. Nur das Konzept ist eben von Fall zu Fall unterschiedlich. Da gibt's halt komplexe Fälle, wo sowohl operativ viel passieren muss, man die Kapitalstruktur komplett ändern muss, eine Entschuldung wird vorgenommen, man muss sogar das Eigenkapital neu einwerben. Solche Fälle gibt's. Aber es gibt eben auch Fälle, in denen das Sanierungskonzept eventuell mit einem kleinen Amend and Extend getan ist. Und dieses Amend and Extend muss sozusagen auch nicht die komplette Fälligkeitenstruktur berühren, sondern nur Teile davon. Und da ist es eben wichtig zu verstehen, dass es der Schuldner ist und die Analyse seines Sanierungskonzepts, die letztendlich die Richtung vorgibt. Mit welchen Stakeholdergruppen muss ich sprechen? Was ist sozusagen an Sanierungsbeitrag erforderlich? Und was sind sozusagen die geschriebenen und ungeschriebenen Voraussetzungen, um das sozusagen nachhaltig umzusetzen? Der Staruk hat ja als Voraussetzung zu Beginn die Bestandsfähigkeit, die bestätigt werden muss. Das heißt, der Gesetzgeber geht davon aus, dass mit dem Staruk bestandsfähige Konzepte umgesetzt werden. Und häufig ist das eben eine Independent Business Review oder auch ein Sanierungsgutachten, je nachdem, ob eine Krise im Sinne der Krisendefinition vorliegt. So, und wenn man das im Hintergrund hat, dann gibt es eben Fälle, die minimalinvasiv sein können und eventuell richtigerweise so sind, weil sie nämlich die Komplexität natürlich reduzieren. Also es könnte beispielsweise passieren, dass nur die Gläubigergruppe mit der Fälligkeit eines bestimmten Jahres einbezogen wird unter einem ganz bestimmten Finanzierungsinstrument und ein anderes Finanzierungsinstrument, was im gleichen Jahr fällig wird, wird eventuell konsensual verlängert. Alle übrigen Gläubiger, die später fällig werden, schauen zu, dürfen aber auch zuschauen, weil sie eben in ihren Rechten nicht berührt werden. So etwas ist möglich. Es kann aber natürlich auch sein, dass eventuell diese minimalinvasive Lösung nicht reicht und das Sanierungskonzept erfordert, weitere Gläubigergruppen anzusprechen, zum Beispiel Gläubigergruppen, die vertraglich vereinbart haben, du darfst keine Sicherheiten bestellen, du darfst nicht in Vergleichsgespräche einsteigen oder. Und dann ist der Schuldner gezwungen, seine Planbetroffenen auszuweiten, um das Konzept umzusetzen.
Jetzt kann es ja im Prinzip auch sein, Rüdiger, dass man sich mit einer Gruppe zwar geeinigt hat, aber sich eine andere trotzdem benachteiligt fühlt. Was könnte es da für Ursachen geben?
Also jetzt mal, es gibt ja vielerlei Ursachen. Ja, es reicht ja schon, wenn man nicht vernünftig kommuniziert und so weiter. Also ja, also Wissen und fehlende Transparenz führt häufig, also nahezu immer dazu, dass einzelne Gruppen sich benachteiligt fühlen. Ob das dann tatsächlich der Fall ist, das mag dahingestellt sein. Das Zweite ist, glaube ich, dass der Eindruck entsteht, und ich fange jetzt mal sozusagen bei den am wenigsten irrationalen und eigentlich gar nicht Benachteiligten an und komme dann sozusagen mehr zu den Punkten, die wo es dann vielleicht wirklich um was geht. Ja. Häufig haben Gläubiger, die nicht einbezogen werden, eben auch das Gefühl, dass andere sich hier einen Vorteil verschaffen, weil sie eben im Rahmen dieser Planung verhandeln können, Forderungen stellen können und die eben auch durchsetzen können. Da muss man sagen, jedenfalls dann, wenn es zu dem Zeitpunkt überwiegend wahrscheinlich ist, dass die andere Gläubigergruppe hier völlig unbetroffen ist und dass einfach deren vertragliche Verpflichtungen so, wie sie vereinbart wurden, sind, erfüllt sind, dann ist halt nach unserer Rechtsordnung sieht es dann eben so vor, dass man dann auch mit denen nicht reden muss. Ja? Wie gesagt, ich würde davon immer Abstand nehmen, weil je schwieriger und komplexer die Fälle werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei diesen Dingen irgendwas übersieht. Ja? Und das ist am Ende, sie können ja, wenn jemand sich wirklich auf die Hinterbeine stellt, dann ist es sehr schwer, in vertraglichen Konstruktionen zu halten. Ja? Und den Kreditvertrag oder die Anleihe oder das, was überhaupt nicht kündbar ist in keiner Situation, das muss man eben auch erstmal haben. Ja? Das heißt, man tut gut daran, dass man eben auch mit denen, die vielleicht gar keinen Beitrag leisten sollen, sondern einfach nur ihren Vertrag erfüllen sollen, dass man die eben einfach mit einbezieht, indem man die informiert und weitermacht, dann kann man in der Regel zumindest mal auch eine gefühlte Benachteiligung vermeiden. So, dann gibt es sozusagen den aus meiner Sicht ersten kritischen Aspekt, nämlich wenn rechtlich, ja, und das Staruk guckt nur auf eine rechtliche Struktur, ja, und auch insofern, wenn dort Dinge gemacht werden, das kann auch außerhalb des Staruk, beispielsweise bei konsensualen, komplett 100% konsensualen Sanierungen oder was weiß ich, im Schuldverschreibungsrecht, ja, da braucht man ja auch nur Mehrheiten von 75%, um hier Änderungen durchzuführen. Wenn dort Dinge vereinbart werden, die zwar nicht rechtlich zu Lasten anderer Gläubiger gehen, faktisch aber schon. Ja. Einfaches Beispiel, Bestellung einer nachrangigen Sicherheit auf einem Gut, was ein vorrangiger Gläubiger, was dem vorrangig sozusagen besichert ist. Per se hat er erstmal keine schlechtere Position. Ja, rechtlich schützenswert ist nur sein vorrangiger Anspruch am Sicherungsgut. Nur praktisch ist es so, dass heute beispielsweise ein Grundstück ja in aller Regel gar nicht mehr so im Rahmen einer Pfandverwertung verwertet wird, sondern das geht damit los, dass ich die besicherte Forderung an interessierte Gläubiger verkaufen kann und so weiter. Und die ist halt wirtschaftlich ganz faktisch weniger wert, wenn eine nachrangige Unschuld da drauf ist. Rechtlich kann ich das aber tun, ja, ohne dass ich jemanden fragen muss, wenn das nicht in den entsprechenden Vereinbarungen mit dem Gläubiger so vorgesehen ist. Ja. Und dann fühlt sich jemand nicht nur benachteiligt, sondern dann ist er benachteiligt, ja, weil er de facto weniger wirtschaftlich geringere Sicherheitenwert hat, als er sich den vorher für seinen Business Case sozusagen zurechtgelegt hat. So, und dann gibt es natürlich ganz klare auch rechtliche Benachteiligungen. Da bin ich jetzt zu wenig Jurist, um hier dazu Stellung zu nehmen, aber klar kann ich natürlich auch Rechtspositionen beeinträchtigen. Das sollte nach dem Starbuck dann eben, dürfte keine Planbestätigung geben. Nichtsdestotrotz kann man sowas, glaube ich, nicht ausschließen, dass dann eben Dinge eben auch einfach rechtlich benachteiligt, also dass dort rechtlich benachteiligt sind. Wir haben ja gesehen, das ist in Grenzbereichen dann durchaus sehr umstritten. Ja, wenn ich jetzt an den Adlerfall denke, da gab es eine klare Meinung des High Courts, und das sind ja sehr professionelle Richter, wie man hier mit einzelnen Gläubigern umgehen darf, die aber dann vom Court of Appeal entsprechend wieder revidiert wurde. Und so ist es in Deutschland auch. Ja. Nur in der ersten Instanz recht zu haben, hilft halt nicht. Ja. In Summe muss es sozusagen dann letztendlich richtig entschieden werden. Und alleine, wenn ich mir über den Zeitablauf und wie viel sozusagen im Rahmen dieser rechtlichen Klärung alles kaputt gehen kann und welche Werte dort vernichtet werden können, kann es schon zu faktischen, also zu echten Benachteiligungen kommen.
Du hast den Fall Adler damit ja jetzt schon erwähnt, dann greife ich den auch gerne auf. Da hat sich das Unternehmen ja tatsächlich gegen das Staruk und für das Scheme of Arrangement entschieden. Warum? Und war das im Nachhinein eine gute Entscheidung?
Das müssen, glaube ich, andere beurteilen, ob es eine gute Entscheidung war oder nicht. Es gab eine Reihe von Gründen, warum das damals entschieden wurde. Auch das würde ich sozusagen dem Unternehmen überlassen, wie man das kommunizieren möchte. Aber das hat man als Mittel der Wahl damals gesehen. Ja, auch sozusagen sind ja auch viele Gläubiger, gerade in dem Anleihenbereich, die eben im angelsächsischen Recht ansässig sind und damit viel Übung haben. Das würde ich jetzt gar nicht bewerten wollen. Es hat ja am Ende funktioniert. Ja. War ein schwieriger Weg, kann man ja soweit nachvollziehen, weil das ja alles öffentliche Dokumente sind. Aber es hat eben funktioniert, und von daher würde ich per se sagen, der Erfolg gibt immer recht. Ja. Also insofern war es, glaube ich, eine Lösung, die dort gut funktioniert hat. Aber es ist da wie in allen anderen Fällen. Es ist keiner miteinander mit einem anderen Fall vergleichbar, sind alle sehr individuell, und man muss sehr, sag ich mal, mit Bedacht und mit Sorgfalt auswählen, was das richtige Instrument ist, das hier zu machen. Und in aller Regel würde ich mal sagen, ist man gut beraten, in der Jurisdiktion unterwegs zu sein, wo auch die Musik spielt, ja, also wo das Unternehmen sitzt oder und wo ihr mal Schulden sind, weil das in der Regel einfacher ist.
Hast du aus dem Fall zum Thema selektive Restrukturierung noch was mitgenommen, was du mit uns teilen kannst?
Ich würde das jetzt nicht auf den Fall beschränken. Ne? Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man eben, dort ist der Zeitdruck einfach so immens groß gewesen, dass nicht mehr vielleicht mit allen, also dass man vielleicht noch mehr hätte vorher kommunizieren können, und dass vieles eben auch innerhalb, also diesem Zeitdruck einfach sehr schwierig zu lösen ist. Das heißt, das Wichtige ist nicht so sehr, wie man mit sozusagen selektiv einzelne Gläubiger behandelt. Da haben wir viel gelernt aus den Urteilen, so würde ich sagen. Ja, das hat sehr viel Rechtsklarheit in bestimmten Fällen gebracht. Und das kann man alles bei Lord Snowden nachlesen, wie er das sozusagen aus seiner Position im Court of Appeal jetzt mal zumindest, soweit ich das beurteilen kann, für den angelsächsischen Raum entschieden hat. Das ist das eine. Das zweite, was man aber sicherlich daraus gelernt hat, ist, dass das einfach Zeit braucht, hier nicht nur die Transparenz herzustellen können, sondern auch gute Verhandlungen führen zu können, um am Ende ein gutes Ergebnis zu erzielen, was auch funktioniert, ja, bei dem man sich idealerweise dann weniger gerichtlich auseinandersetzen muss, sondern bei dem man eben in der Bestätigung dann vor Gericht auch durchkommt.
Ist denn, Bernhard, von dem, was da in England entschieden wurde, irgendwas auf das Staruk übertragbar?
Ich denke schon, dass sich die Fragen vergleichbar stellen, wenn es sozusagen vergleichbare Fälle betrifft. Also zum Ersten kann man, glaube ich, lernen, dass Keep it simple ist vielleicht gar nicht so schlecht, also wenn man das eben kann. Wenn es ein nachhaltiges Sanierungskonzept gibt für ein minimalinvasives Staruk, vielleicht kombiniert mit einer konsensualen Änderung eines Kreditvertrags, dann ist das eventuell die transaktionssicherere Struktur. Dann sollte man es auch einfach halten. Also vielleicht ist ein Eingruppenplan besser als eine übergreifende Mehrheit mit einem Mehrgruppenplan. vielleicht ist es besser, es auch kleiner zu halten, was die Planbetroffenen angeht, weil man eben weniger Störfeuer eventuell bekommt, weil eventuell die Dinge einfach einfacher zu regeln sind. Technisch anspruchsvoller wird man, wenn man mehr regeln muss, eventuell sogar einen Cross-Class-Cramdown bemühen muss. Ja, das kann man als erstes mal mitnehmen. Das andere ist, und das wäre genau das Gleiche im Staruk, wenn man dann verschiedene Gläubigergruppen anspricht, muss man eben überlegen, ob man jeder Gruppe gerecht wird und ob man sozusagen auch die Voraussetzungen erfüllen kann, die der Staruk dann als Verfahren vorsieht, genauso wie der Restructuring Plan das in London eben auch vorsieht. Und das sind zum Teil dann schwierige Fragen, die zum Teil eben auch jetzt erst sozusagen ausbuchstabiert werden. Also es ist nicht so, als ob man hier in einem Bereich ist, wo man sagt, das ist immer XY, so wird das sein, sondern zum Teil sind das Dinge, die jetzt durch zum Beispiel solche Entscheidungen wie die Entscheidung des Court of Appeal, aber auch die Entscheidung, die wir jetzt in Staruk-Fällen sehen, jetzt erst sozusagen konkreter für die Rechtspraxis fassbar werden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man von den Grundsätzen her kommend sich fragt, was ist tatsächlich für die Sanierung förderlich bzw. sinnvoll. Da hatten wir angesprochen, das nachhaltige Sanierungskonzept. Das, was notwendig ist, um die drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden, das ist eigentlich der Kompass. Danach richtet sich aus, wer in den Plan einzubeziehen ist oder welche Stakeholder-Beiträge man braucht. Und danach muss man dann eben auch unterscheiden. Und dann ist es aber andererseits so, und das ist auch ein Takeaway, wenn man eben einfacher bleiben kann, dann bleibt man eventuell einfacher. Und bestimmte Dinge haben auch nichts mit dem Staruk zu tun, sondern einfach nur damit, welche Verträge man geschlossen hat. Also gibt es beispielsweise Verträge, die den Schuldner, das Unternehmen, bereits erheblich einschränken in den Dingen, die das Unternehmen als Sanierungskonzept verfolgen kann. Also Negative Pledge oder andere Negativverpflichtungen. Hat man eventuell schon Sicherheiten gewährt, sodass Assets gar nicht mehr frei verfügbar sind für Verhandlungen? Und. Also da kommt es tatsächlich darauf an, dass man die Vorgaben des Staruk trennt von den vertraglichen Voraussetzungen, die im jeweiligen Fall sind. Oder Rüdiger hatte das Governing Law angesprochen, ein ganz wichtiges Thema für das Staruk. Wie sieht es eigentlich mit englischsprachigen Dokumenten aus? Also in den letzten 2-3 Jahren sind einige Fälle noch nach London gegangen, die eventuell in Deutschland auch gut aufgehoben sein könnten. Allerdings aufgrund der Bedeutung des englischen Rechts für die Dokumentation dann doch wieder nach London gegangen sind, weil es dort die Rule in Gips gibt.
Nicht nach London gegangen ist ja der Fall Brannix, wo ihr auch beraten habt. Da ging es im Wesentlichen um 2 Finanzierungen, einen Schuldschein und eine Brückenfinanzierung. Erzähl mal ein bisschen, wie wurde da das Thema selektive Restrukturierung angegangen?
Also in diesem Fall war es so, dass man eine Independent Business Review hatte, die zeigte, dass das Unternehmen lediglich einen gewissen zeitlichen Aufschub braucht, um allen Gläubigern gerecht zu werden. Und dieser gewisse zeitliche Aufschub, der berührte insbesondere das Jahr 2024. Und vor dem Hintergrund, dass das tatsächlich der entscheidende Schritt war, nach Aussage dieses unabhängigen Gutachtens, konnte man minimalinvasiv dann die Fälligkeit nur der 2024er Gläubiger verschieben. Das hat dann dazu geführt, dass man zum einen die Brückenfinanzierung konsensual geändert hat, und zum anderen die Schuldscheindarlehensgeber mit der Fälligkeit in 2024 um einige Monate geschoben hat. Und auch nur um so wenige Monate, dass man nicht in irgendeiner Art und Weise Probleme hatte zu rechtfertigen, dass andere Gläubigergruppen oder sozusagen Gesellschafter in eine bessere Stellung gerückt wurden. Also minimalinvasiv, sowohl vom Beteiligtenkreis als auch von den Regelungen, eben genau ausreichend, um nach diesem Independent Business Review genug Wasser unterm Kiel zu haben, um durch das Jahr 2024 zu segeln. Und jetzt danach werden nach dieser Planung die anderen Gläubiger befriedigt werden können.
Ist das, Rüdiger, aus Sicht eines Restrukturierungsberaters der idealtypische Ansatz, um ein solches Problem anzugehen, wenn man es so minimalinvasiv machen kann?
Grundsätzlich, je weniger komplex, desto besser. Ne? Insofern, da bin ich völlig bei Bernhard. Ich hatte das ja eingangs schon gesagt, so Instrumente wie das Staruk oder auch das Schuldverschreibungsgesetz oder den englischen Restructuring Plan, den würde ich nur verwenden, wenn man es muss. Ja? Und wenn ich eben das brauche, um einzelne Dinge anzufassen, dann muss man das halt nehmen. Ich muss aber nicht mehr darüber hinaus einbeziehen, wenn sozusagen sich für diese Gläubiger nichts ändert, weil natürlich jede größere Plan, jede mehr Einbeziehung Beziehung mit meinen Gläubigern in so ein Verfahren, macht die Dinge komplexer und im Zweifel wird dadurch die Prozessqualität gesenkt. Aber das muss man einzeln abwägen, ob das der Fall ist oder nicht. Was ich auch eingangs gesagt habe, und da bleibe ich auch dabei, diejenigen dann abzuholen, ja, egal ob die jetzt sozusagen dran betroffen sind oder nicht, und denen zu erklären, was man vorhat und warum das für die auch nichts weiter bewirkt, das halte ich in jedem Fall für essentiell, um dann selektiv auch entscheiden zu können, erwarte ich hier möglicherweise Störfeuer, entweder gerechtfertigt oder ungerechtfertigt. Ja, es gibt ja auch irrationale Marktteilnehmer oder vermeintlich irrationale Marktteilnehmer. Also insofern tut man gut daran, das vorher abzuklären. Und wenn man feststellt, okay, wir ziehen hier lieber noch ein, zwei Leute mehr ein in den Plan, weil wir dann mehr Sicherheit gewinnen, dass wir in Summe einen stabilen Prozess haben, dann sollte man das auch dringend tun.
Wenn ich mir nochmal in Erinnerung rufe, was Rüdiger uns vorhin berichtet hat über das Thema Finanzierung und die unterschiedlichen Gläubigergruppen, wann sich jemand benachteiligt fühlt und wann er kommerziell Recht hat und wann er aber auch möglicherweise juristisch Recht hat, dann stelle ich mir die Frage, ob künftig das möglicherweise auch Niederschlag findet in den Finanzierungsverträgen. Also Bernhard, die konkrete Frage, muss man vor den Erfahrungen oder vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem Staruk Finanzierungsverträge an einigen Stellen künftig etwas anders formulieren? Und wenn ja, was werden die Gläubiger versuchen, da reinzuschreiben und was die Schuldner?
Ja, ich glaube, es ist ein interessanter Punkt, und zwar schon sozusagen seit Beginn. Der Gesetzgeber hat ja gesagt, Lösungsklauseln, ipso facto Klauseln, sind unwirksam. Also man kann jetzt beispielsweise im Finanzierungsvertrag nicht reinschreiben, wenn ein Staruk-Verfahren eingeleitet wird, kündige ich. Das ist sozusagen unwirksam. Das wird von vornherein ausgeschlossen. Natürlich gibt es aber Klauseln, die mittelbar den Punkt treffen, wie zum Beispiel umfassende Vergleichsverhandlungen könnte so etwas sein. Oder vielleicht kann man auch darüber nachdenken, andere Punkte, die regelmäßig im Zusammenhang mit solchen Restrukturierungsverhandlungen sind, anzusprechen. Ja, das wird die Vertragspraxis zeigen, dass sozusagen es ein Interesse gibt von Investoren oder Gläubigern, die durch ein Staruk-Verfahren, dass sie nicht einbezogen sind, tendenziell in eine nachteilige Position gerückt werden könnten, dass die versuchen, sich zu schützen. Und ich glaube, das ist allgemein etwas, das in der Vertragspraxis man natürlich aufmerksam verfolgt. Welche Schutzklauseln kann man aufnehmen? Und wie schafft man es, das vertraglich Vereinbarte abzusichern? Also ich glaube zum Beispiel, dass bestimmte Produkte wie Schuldscheindarlehen, gerade weil sie wenig Regelungen enthalten, so attraktiv sind. Also das sind ja sehr klug überlegte Regelungen, die versuchen nicht alles rasenmähermäßig anzusprechen, sondern wirklich die Kernpunkte. Ich könnte mir vorstellen, dass da ganz bewusst dann eben auch bestimmte Dinge nicht angesprochen werden, weil man das Produkt schützen möchte und es einfach halten möchte. Und das kann auch richtigerweise so sein, weil wir in dem Staruk und auch in unserer allgemeinen Systematik durchaus Schutzvorrichtungen haben, die Schurkenstücke verhindern sollten. Also beispielsweise, so ein Staruk kann man nicht umsetzen, wenn es nicht nachhaltig ist, also keine Bestandsfähigkeit nachgewiesen ist. Oder der Geschäftsleiter wird sich überlegen, ob er einen Staruk anwendet für eine kurzfristige Lösung, damit aber eventuell dem Unternehmen eine Folgeinsolvenz beschert, in der alles wieder zusammenfällt. Mit Haftungsrisiken. Also es ist so, dass ohnehin das ja nicht singulär zu betrachten ist, sondern es bestimmte Voraussetzungen gibt, die einzuhalten sind und die schützen. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, die Vertragspraxis muss sich gegen das Staruk in dem Sinne wehren, dass man auf jeden Fall kündigen können muss, sondern umgekehrt, man kann auch sagen, das Staruk ist erstmal ein Mittel, was das wirtschaftlich Vernünftige im Interesse aller schützt. Vielleicht müssen wir uns das auch nochmal klar machen. Also wenn man es nicht schafft, konsensual zu sanieren, und auch nicht konsensual unter Einbeziehung des Staruk, ist die Alternative ja nicht ein weiter so, sondern der Eintritt eines Insolvenzgrundes, zwingende Antragspflichten, Insolvenz und häufig dann einen Schaden für alle, weil nämlich Werte vernichtet werden und die Unternehmensgruppen in einem Meltdown-Szenario sozusagen in die Insolvenz gehen. Und das ist weder im Interesse des Erstrangigen, aber auch nicht des Zweitrangigen, des Drittrangigen oder des Zehntrangigen Gläubigers in der Fälligkeitsstruktur. Dann in der Insolvenz rutschen zwar alle auf ein Pari-Passu-Prinzip, aber auf einem viel niedrigeren Niveau. Das heißt, ich würde unterstellen, alle sind an einer going concern-Lösung interessiert. Aber wie Rüdiger sagte, wenn man eben nicht zur Party eingeladen ist, dann hat man häufig das Gefühl, oh, da würde ich aber gerne dabei sein. Ihr macht doch irgendetwas, was sozusagen nicht in meinem Interesse ist. Und da ist natürlich dann ein ausgewogenes Konzept wichtig und auch eine Nachhaltigkeit, die nachgewiesen sein muss. Da gibt es im Staruk eine Regelung, die finde ich sehr interessant. Das betrifft eigentlich nur die Reichweite der Privilegierung, also Safe Haven. Was kann nicht über Insolvenz angefochten werden? Da hat der Gesetzgeber geschrieben, also dieses Privileg geht nur so weit, wie es nicht einbezogene Gläubiger nicht benachteiligt. Und er hat sozusagen das daran festgemacht, wenn man über das Vermögen im Ganzen verfügt, dann ist das Privileg nicht eingreifend, wenn die nicht einbezogenen Gläubiger nicht vollständig gedeckt sind. Ja, also das 90 Absatz 2 Staruk greift den Gedanken auf. Also ihr seid nicht einbezogen. Wenn dann eine Folgeinsolvenz kommt, würde der Insolvenzverwalter auch in eurem Interesse die Werte wieder zurückholen. Wir haben grundsätzlich ein Privileg gewährt, aber das greift nicht, wenn ihr nicht voll gedeckt seid. Also das heißt, dieser Gedanke kommt im Staruk schon zur Sprache und sollte grundsätzlich deswegen auch davon ausgegangen werden, dass alle Interessen berücksichtigt sind im Rahmen der Vertragsfreiheit und vor der Insolvenz.
Okay, das heißt ja eigentlich, Rüdiger, am Ende nichts anderes als das, was du vorhin auch schon sagtest. Egal wie selektiv man die finanzielle Restrukturierung zuschneidet, egal was man einzelnen Gläubigergruppen zumutet oder vielleicht auch gibt, es müssen immer alle ins Boot geholt werden.
Also zumindest muss ich mir Gedanken darüber machen und das für jede einzelne Gläubigergruppe sozusagen bewusst entscheiden. Ne? Es gibt ja auch durchaus andere Ansätze im Markt, ja, insbesondere im angelsächsischen Raum, ist ja durchaus auch ein bisschen anders unterwegs. Ne? Er sagt, mit wem ich nicht reden muss, dem sage ich auch nichts. Ja? Und wenn der dadurch einen Nachteil hat, dann ist es halt so. Ja? Ist ja ein freies Land und freie Wirtschaft und jeder ist sozusagen seiner selbst. Ich mache jetzt ein bisschen schwarz-weiß, ne? Aber da gibt es durchaus andere Philosophien. Wir würden das immer so machen, wie ich es beschrieben habe. Es macht halt wahnsinnig viel Sinn, alle Beteiligten mit an Bord zu nehmen, ob man die dann in so einem Verfahren mitnimmt oder ob man das sozusagen außerhalb regelt. Das ist, glaube ich, einfach die Frage, wie man es prozessual am besten macht. Und es ist auch eine Kostenfrage, muss man auch ganz klar sagen. Ja, also sozusagen, wen auch immer ich mit einbeziehe, der wird sich mit Sicherheit, es ist ihm jedenfalls dazu zu raten, einen qualifizierten Anwalt holen. Und das kostet dann alles immer noch mal mehr Geld, als man ohnehin schon hat. Also da gibt es auch ganz handfeste wirtschaftliche Erwägungen, wie man sozusagen sowas dann am besten gestaltet. Und vor dem Hintergrund wird man das eben im Einzelfall immer genau sehen müssen, was da die sinnvollste Lösung ist. Ich möchte nochmal an das anknüpfen, was Bernhard vorhin gesagt hat. Wenn es irgendwie geht, wird jeder ökonomisch denkende Mensch versuchen, das zu vermeiden. Ja, also wenn ich einen Weg sehe, eine konsensuale Lösung herzustellen, dann werde ich in aller Regel als Geschäftsführung oder Vorstand den auch so lange verfolgen, bis klar ist, dass der eben nicht zum Ziel führt, weil er so schwieriger ist, weil man überall 100% Zustimmung braucht, immer noch ein Weg ist, der vergleichsweise günstig ist, der vergleichsweise wenig Kollateralschäden im Sinne von Öffentlichkeit hat. Ja, also ein Staruk-Verfahren wird in aller Regel sehr öffentlich sein. Jedenfalls mal, wenn ich im Kapitalmarkt unterwegs bin und das auch über einen langen Zeitraum. Und in dem Zeitraum wird der Wettbewerb dieses Unternehmens die Situation nutzen, wie man das als Wettbewerber eben tut und gucken, dass er sozusagen die Marktanteile zu seinen Gunsten verschiebt. Also da gibt es eine ganze Menge wirtschaftliche Erwägungen, die da eine große Rolle spielen und die einen vernünftigen Kaufmann davon abhalten werden, hier schnell oder vorschnell irgendwelche Lösungen im Rahmen von Insolvenzen und Staruk oder einem Staruk oder einem Restructuring-Plan zu suchen. Ja, und mich mal daran erinnern darf, als vor, ich weiß gar nicht wie langer Zeit, die Insolvenzordnung mit einem Insolvenzplan eingeführt wurde. Da sahen ja alle schon das Abendland untergehen und hier sozusagen die Großgläubiger, die Kleingläubiger ausnehmen und. Ja, ist alles nicht passiert, sondern wir sind in einer sehr stabilen, sehr klaren Rechtsordnung, die im Verhältnis zu vielen anderen Ordnungen auf diesem Planeten sehr, sehr gute Ergebnisse produziert und sehr verlässlich für alle Beteiligten, auch für alle beteiligten Investoren, auch ausländische Investoren ist. Und da ist mit dem Staruk jetzt ein sehr, sehr gutes Instrument dazugekommen. Dem muss man jetzt einfach mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Ja. Und das ist nach meinem Eindruck von der Restrukturierungs- und Sanierungs-Community aus Anwälten, Beratern und Financial Advisern hier mit sehr, sehr viel, würde ich jetzt mal sagen, Fingerspitzengefühl auch gemacht worden. Deswegen haben wir jetzt so gute Pläne gesehen, wie in den Fällen, die wir hier jetzt auch schon heute diskutiert haben. Da werden sicherlich noch mehr kommen. Und ich sag mal, in 2-3 Jahren von heute wird einem das sehr, sehr viel leichter von der Hand gehen, als es heute der Fall ist. Aber das ist eben auch zu erwarten, wenn man sozusagen mit der neuen Rechtsordnung umgehen muss.
Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort gewesen, Rüdiger. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es vermutlich mehr Staruk-Fälle geben wird. Vielleicht wird auch das eine oder andere nochmal gerichtlich getestet, worüber wir heute gesprochen haben. Das wird dann spätestens der Moment sein, wo wir das Thema nochmal aufgreifen. Für heute muss Schluss sein. Wir haben tatsächlich etwas länger gemacht, als wir das typischerweise tun. Aber ich glaube, das hat sich gelohnt. Ich hoffe, ihr habt genossen. Ich habe das. Ich danke euch beiden sehr für eure Einschätzung. Allen Hörern sage ich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com